willkommen bei unserem Podcast Eiskalt serviert. Ein Podcast rund um gutes Essen, spannende Geschichten und neue bzw. wiederkehrende Foodtrends. Bei uns gibt's reale Foodcrime-Stories, wir entdecken die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie und natürlich testen wir alles aus, was es Neues auf dem Markt gibt.
Wir sind hier, um das zu enthüllen, was in der Welt unserer Lebensmittel oft im Verborgenen liegt. Denn hinter vielen alltäglichen Produkten, die wir lieben, verbergen sich manchmal Geschichten von Betrug, Gier und kriminellen Machenschaften, die dich wirklich schockieren werden.
Ganz genau. Wir graben tief, wir decken auf und zeigen dir, dass das, was auf deinem Teller oder in deinem Glas landet, manchmal eine ganz andere Geschichte erzählt, als du vielleicht denkst. Ich bin Mona und heute mal wieder ohne Sarah an Bord. Dafür bin ich aber mit einem Gast hier im Studio, beziehungsweise eine Gästin, wie wir eben im anderen Faltenalarm-Podcast schon gelernt haben, dass es dieses Wort gibt. Und zwar ist das die Johanna.
Hallo Mona, schön, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich auch total, dass du da bist. Und zu welchem Thema du da bist, da kommen wir gleich zu. Deswegen wollen die Hörer noch mal ein bisschen auf die Folter spannen.
Okay.
Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, du sitzt beim Arzt, wieder einmal. Du klagst über Bauchschmerzen, bist ständig müde und es geht dir einfach nicht gut. Du ahnst, das ist mehr als eine Phase. Das ist mehr als nur ein empfindlicher Magen. Du suchst nach einer Antwort, die dein Leben verändern wird. Heute sprechen wir genau über diesen Moment. Wir sprechen über Zöliakie, bei der das eigene Immunsystem auf Gluten reagiert und den Körper von innen angreift. In dieser Folge tauchen wir tief in die Diagnose ein, in den Schock, die Fragen und das komplexe medizinische Puzzle. Und wer könnte uns da jetzt besser helfen als die Johanna? Denn du bist da quasi voll drin im Thema, ne? Du bist die Expertin, ja, aus Erfahrung, würde ich sagen.
Genau, leider ungewollte Expertin.
Okay, du bist eine Expertin geworden.
Ja.
Warum?
Bei unserem Sohn wurde vor 7 Jahren Zöliakie diagnostiziert, also fast 7 Jahre.
Mhm. 7 Jahre schon.
Genau.
Und seitdem hast du dich natürlich dann ganz, ganz ausgiebig damit beschäftigt.
Ja, am Anfang sehr viel gelesen. Muss man auch, um sich da reinzufinden. Ja, und so wird man ungewollt zu einer Expertin, ja.
Okay. Wir steigen jetzt auch gleich noch tiefer ein in das Thema. Du willst uns ja ganz viel erzählen heute. Vorher machen wir unsere altbewährte Frage-Antwort-Runde, also die Entweder-Oder-Fragerunde. Du weißt natürlich nicht, was kommt. Du antwortest jetzt einfach mal ganz intuitiv.
Okay, ich bin gespannt.
Es geht auf jeden Fall um das Thema Zöliakie, Glutenunverträglichkeit und natürlich Essen. Weil deswegen sind wir ja heute hier.
Es geht ja wie immer. Essen ist immer gut.
Essen ist immer gut, da finde ich auch. Okay. Also, was würdest du besser finden? Selbstgemachte Pommes oder gekauft? Und warum?
Gekauft geht schneller.
Okay, also gar nicht selbstgemacht. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst vielleicht selbstgemacht, halt genau aus dem Grund oder dem Hintergrund mit der Zöliakie.
Ich glaube, bei uns ist Pommes einfach so dieses Essen. Also wir haben tatsächlich bei uns auch den Pommes-Freitag. Freitag gibt es immer Pommes.
Bei anderen Leuten gibt es Freitags immer Fisch.
Ach so, bei Pommes-Freitag. Also eigentlich
bei euch gibt's Pommes-Freitag.
Pommes-Freitag hört sich nicht so schön an. Vielleicht eher Frittenfreitag.
Ich finde Pommes-Freitag hört sich super an.
Ja, aber mit Frittenfreitag ist dann irgendwie so.
Ja, stimmt. Hat was.
Ja, und deshalb sage ich wahrscheinlich lieber dann die gekauften TK-Pommes, weil es einfach eine Sache ist, die man glutenfrei gut kaufen kann, was das Leben ein bisschen erleichtert.
Ah.
Weil man schon so viele andere Sachen immer selber macht.
Okay, also ist das euer Fastfood für alle Fälle?
Ja.
Kann man so sagen.
Genau.
Ja. Okay, nächste Frage. Immer im Voraus das glutenfreie Menü checken oder lieber spontan vor Ort in einem Restaurant oder ähnlichem fragen?
Immer im Vorfeld gucken, ob es etwas gibt und zur Not dort anrufen und nachfragen.
Okay, also dieses spontane vor Ort, das macht er eigentlich gar nicht.
Nein.
Geht wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
Sehr schlecht.
Ja.
Gerade mit Kindern dann auch, also wenn es nur um mich und meinen Mann gehen würde, dann würde man vielleicht vor Ort auch schon irgendwas finden. Aber gerade Kinder sind ja auch wählerischer. Und wenn man dann irgendwo steht und es heißt, nein, wir können hier nichts essen, dann ist das natürlich
blöd.
Für das betroffene Kind blöd und für das andere Kind auch, was dann vielleicht gerne da etwas gegessen hätte, aber wir da nicht reingehen können.
Hm, ja, okay. Gut, nächste Frage. Wir gehen mal wir kommen mal zu den Alternativen zum Mehl. Würdest du Mandelmehl für einen reichen Geschmack auswählen oder Reismehl für die neutrale Basis? Oder vielleicht ein ganz anderes Mehl?
Also tatsächlich bin ich bisher, obwohl wir schon so lange backen, auf dem Kurs, dass wir sagen, wir kaufen schon so fertige Mehlmischungen, was das Backen gelingsicherer macht. Und das ist oftmals Reismehl und Maismehl.
Mhm.
Wobei ich vielleicht demnächst auch nochmal an einem Backkurs teilnehme, wo die Dame tatsächlich keine fertigen Mehle nimmt, sondern man dann zum Beispiel Mandelmehl etc. verwendet.
Okay, also kann das sein, dass es jetzt im Moment das Reismehl wäre und nach dem Backkurs sagst du, ey, ich bin voll der Mandelmehl-Fan.
Genau, vielleicht nehme ich dann andere Mehle.
Okay, ja klar.
Und stelle meine eigenen Mischungen her oder so.
Die letzte Frage, nur glutenfreie Produkte im Haus haben oder eine getrennte glutenfreie Zone in der Küche? Aber nur ganz grob beantworten, da kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen.
Ich glaube, das kommt aufs Alter der betroffenen Person an. Bei kleinen Kindern ist es natürlich besser, wenn alles glutenfrei ist. Und wenn sie älter werden, dann kann man, glaube ich, auch schon glutenhaltige Lebensmittel da haben. Für die anderen Kinder oder Personen im Haushalt.
Okay, und bei euch ist es jetzt getrennt, oder?
Also wir haben, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass bei uns die Kinder wissen, welche Müsli-Riegel glutenhaltig und glutenfrei sind oder dass das glutenfreie Müsli unten auf dem Regalboden steht und die anderen Sachen dann halt getrennt weiter oben.
Mhm. Okay, gut, aber wie gesagt, da kommen wir ja gleich nochmal im Detail drauf. Dann fangen wir doch nochmal ganz vorne an, weil viele können ja mit dem Begriff Zöliakie vielleicht gar nicht sofort was anfangen. Als Sarah zum Beispiel kam und hat dann den Vorschlag mit der Zöliakie gemacht, weil das war jetzt Sarahs Vorschlag. Ich glaube, viele, und mir ging es halt auch so, denken, dass eine Glutenunverträglichkeit das gleiche ist wie eine Zöliakie, aber das ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Also es gibt ja Weizenallergie, Glutenunverträglichkeit und Zöliakie. Wo ist denn da der Unterschied?
Also für den Anfang, ich bin erstmal jetzt kein Arzt. Also ich weiß nicht, ob das alles jetzt so 100% richtig erklärt ist. Aber eine Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, dass das Immunsystem greift bei Kontakt mit Gluten die Schleimhaut im Darm an, also im Dünndarm. Das heißt, der Körper reagiert und es werden Entzündungen hervorgerufen und der Körper zerstört sich so. Also die Darmzotten werden zerstört. Also es ist eine Autoimmunerkrankung. Mhm. Wohingegen bei der Glutenunverträglichkeit ganz oft gemeint ist, dass man eine Glutensensitivität oder Weizensensitivität hat. Das heißt, der Körper reagiert auf das Gluten eventuell oder aber auch auf andere Bestandteile von dem Getreide.
Mhm.
Und man bekommt Symptome. Also man hat zum Beispiel ein Blähbauch oder Bauchschmerzen, aber das sind halt diese Symptome und diese Symptome schädigen nicht den Körper.
Das heißt, es ist wie eine Art Allergie und bei der Zöliakie wäre es im Prinzip mit Spätfolgen.
Genau, also eine Zöliakie ist richtig eine Krankheit, auf die man sogar einen Grad der Behinderung kriegt.
Okay.
Genau, und ja, bei der Weizenallergie, das kann man ja auch haben, dann ist es so, dass man auf den Weizen allergisch reagiert. Hm. Also, dass man dann halt auch wirklich so ja, allergische Symptome kriegt, wie vielleicht einen Hautausschlag.
Hm.
Ja.
Oder Dauerniesen oder irgend sowas.
Genau, ne? Und das ist halt immer nicht genau, also es ist schwierig, es zu differenzieren. Und viele Leute, die sagen, ich habe Zöliakie, die sagen vielleicht auch, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, obwohl sie eigentlich eine Zöliakie meinen.
Hm. Okay, oder vielleicht doch umgedreht.
Genau,
ne?
Dass manche sagen, oh, ich habe Zöliakie, ich vertrage kein Gluten,
ja.
Haben aber vielleicht keine Zöliakie, sondern nur die Glutensensitivität.
Aha. Okay, ist ja schon echt interessant, weil, wie gesagt, man denkt immer so, es wäre eigentlich fast alles das Gleiche, aber es sind doch die kleinen, feinen Unterschiede, die natürlich dann auch viel ausmachen in deiner Lebensweise, ne?
Genau. Also bei der Zöliakie ist alles einfach nochmal ein bisschen
strenger.
Ja, extremer und strenger, genau.
Ja. Und was sind denn da so die klassischen Symptome? Also ich würde jetzt mal so spontan sagen, es sind wahrscheinlich Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme, oder?
Ja, jein. Also wir hatten diese am Anfang nicht.
Okay.
Also bei uns war das nicht der ausschlaggebende Punkt, aber viele klagen auch über Bauchschmerzen. Es ist, also bei der Zöliakie ist es so, dass es eigentlich ja, das Chamäleon unter den Krankheiten ist. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele andere Symptome, die man haben kann.
Und die man vielleicht dann erst gar nicht damit in Verbindung bringt.
Genau, wo man bei vielen sagt, okay, ich habe Eisenmangel, ich habe Blutarmut und dann kommt vielleicht raus, okay, es ist, da braucht man nicht nur die Eisentabletten, sondern man muss vielleicht der Ursache auf den Grund gehen und kommt dann raus, dass man vielleicht eine Zöliakie hat.
Okay, das sind dann wirklich so untypische und stille Symptome, die man dann haben kann.
Ja, still ist dann auch nochmal komplett, dass man vielleicht Zöliakie hat und merkt es gar nicht.
Okay, das heißt, dass man auch gar keine Symptome hat.
Ja, oder nur so ganz gering. Also es kann zum Beispiel auch, also manche Menschen haben Osteoporose.
Oder merken es nicht.
Ja, oder sie haben vielleicht schon Diabetes und haben das dann noch zusätzlich, aber es wird vielleicht nicht untersucht. Oder
Ach so, dass das ein Kombi mit irgendeiner Krankheit einhergeht.
Genau, das geht es auch, ja.
Ah, okay, ja klar. Dann sind die Ärzte wahrscheinlich auch schnell fertig mit einem und sagen, hier, du bist jetzt abgestempelt und hast jetzt die Diabetes diagnostiziert bekommen und damit bist du, weißt du, was du hast und dabei hast du aber noch diese Zöliakie im Gepäck, ohne dass es jemand merkt.
Ja. Oder auch bei Osteoporose wird, also ich weiß es nicht, ob es so ist, dass alle, die Osteoporose haben, auch auf Zöliakie untersucht werden, aber das sind halt auch einfach dann Folgeerkrankungen, die dann irgendwann auftreten aufgrund von der Zöliakie.
Okay. Ja gut, das ist ja wirklich dann auch schwierig zu diagnostizieren, ne, würde ich mal so sagen. Also es ist nicht so einfach.
Also bei mir ist es so, wenn eine Freundin zu mir kommt und sie sagt mir, ich habe plötzlich ganz viel abgenommen, dann sage ich, hast du dich vielleicht schon mal auf Zöliakie testen lassen? Oder die
Weil du das gleich im Hinterkopf hast.
Ja, und es sind eigentlich fast alles, was man haben kann, kann auf Zöliakie hindeuten. Manchmal fühle ich mich da selber schon so ein bisschen, dass ich dann sage, okay, wenn ich dir jetzt sage, hast du dich mal auf Zöliakie untersuchen lassen, das ist dann, da habe ich immer Angst, dass ich das sage, weil ich in dieser eigenen Bubble lebe. Aber ja, es gibt halt wirklich viele, viele, sehr viele Symptome und die sind alle unterschiedlich. Und wir hatten halt, wie gesagt, diese Bauchschmerzen nicht.
Und was war es bei euch?
Also bei uns war es so, dass unser Sohn, diagnostiziert wurde? Nein, er war halt lange kleinwüchsig. Also es war so, ich habe ihn abgestillt und es war bis dahin noch alles in Ordnung. Und dann hat man ja immer diese Untersuchungen beim Kinderarzt, wo dann geguckt wird, ist das Kind groß genug, schwer genug, wie sind die Entwicklungen? Und da war das so, dass wir tatsächlich immer auf dieser untersten Perzentile waren, mal ein bisschen drüber, dann mal wieder drunter und irgendwann war dieser Zeitpunkt, dass unser Arzt gesagt hat, wir müssen jetzt auf die Suche gehen, weil wir jetzt die Möglichkeit noch haben, ja zu gucken, woran liegt es und auch etwas zu unternehmen. Das heißt, wir haben uns mit sämtlichen Krankheiten, die einen Kleinwuchs verursachen können, haben wir uns auseinandergesetzt. Das heißt, es wurde die Hand geröntgt und geguckt, wie sind die Wachstumsfugen und dann wurde Blut abgenommen. Und dann haben wir einen Anruf gekriegt und es hieß, oh, bei der Blutabnahme ist aufgefallen, dass da diese Marker höher sind. Und wenn wir jetzt nochmal eine Blutabnahme machen und alle Marker anschlagen, dann hat ihr Kind Zöliakie. Dann sind wir dahin und dann waren alle Werte so krass erhöht, dass er noch nicht mal mehr zur Magenspiegelung, also quasi dann zur Dünndarmbiopsie über den Magen musste, sondern tatsächlich waren die Werte so krass, dass es hieß, jawohl, ihr Kind hat Zöliakie.
Dass man es im Prinzip anhand dieser Blutwerte schon fest und konkret diagnostizieren könnte. Ui. Wie alt war dein Sohn da?
Damals war er 5.
Oh, so ein kleines Kerlchen noch.
Ja.
Ne? Oh. Und also habt ihr da jetzt gar nicht gleich an Zöliakie gedacht? Das hat wirklich dann ganz, ganz lange gedauert. Ne? Und auch gut, dass der Arzt auch so mitgedacht hat, oder? Und ihn durchgetestet hat.
Genau, also tatsächlich wurden wir von mehreren anderen Ärzten beglückwünscht, dass wir einen so guten Kinderarzt haben, dass er es so früh erkannt hat. Viele haben gesagt, andere hätten das so nicht erkannt. Also da hatten wir schon wirklich Glück.
Ja, weil er sich so viele Gedanken gemacht hat, ne?
Ja, und es ist halt auch, für manche ist Zöliakie halt so eine Modeerkrankung. Genau, aber er hat es halt ernst genommen und da hatten wir Glück, dass es ja erstmal dann nur die Zöliakie war.
Hm. Und kennt ihr denn noch mehr Fälle von Zöliakie? Also kennt ihr noch andere Menschen, die Zöliakie haben? Bestimmt mittlerweile, oder?
Also mittlerweile ganz, ganz viele. Das hört sich immer blöd an, wenn man sagt, man freut sich, solche Menschen kennenzulernen.
Ja, aber das kann ich verstehen, weil man kann, glaube ich, dann nochmal anders auch darüber sprechen, weil es einen ja dann selbst betrifft. Und ich glaube, die direkt Betroffenen untereinander können sich einfach besser austauschen, oder?
Ja, also es ist, also tatsächlich, es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, man kann Rehas beantragen, aber weiß ich nicht, so das letzte Erlebnis, was ich hatte, war, dass ich eine neue Arbeitskollegin kennengelernt habe und wir waren in Frankfurt und dann sagte sie zu mir, können wir nochmal ganz schnell in den DM, ich muss meinem Sohn nochmal glutenfreie Produkte mit nach Hause bringen. Und dann habe ich sie gefragt, warum kaufst du denn glutenfrei? Weil da möchte man vielleicht erstmal sicher gehen, also ist das vielleicht eine Person, die nur einen Trend mitmacht?
Hm.
Und dann sagte sie zu mir, nein, bei meinem Sohn wurde jetzt vor kurzem Zöliakie diagnostiziert. Und ich so, ach ja, ich musste mir tatsächlich erstmal verkneifen, dass ich so etwas sage wie, oh toll, weil es ist ja nicht toll. Aber ich dachte mir,
man hat jemanden Gleichgesinnten.
Genau, irgendwie. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass unsere Kinder gleich alt sind. Und dann habe ich auch gesagt, also es gibt, also man fängt dann natürlich an und erzählt, was man vielleicht hier kaufen kann, da kaufen kann. Sie hatte schon Tipps für mich, ich hatte Tipps für sie. Und dann ist das natürlich irgendwie was anderes, weil es sind doch ganz schön viele Menschen, wenn man dann mal mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht.
Ja, weil man es dann doch eher mitbekommt, ne? Und wenn du dann mit den anderen so gesprochen hast, wurde es denn da genauso schnell diagnostiziert oder hatten die wirklich dieses Problem, dass sie dann teilweise bei den Ärzten nicht ernst genommen wurden mit den Symptomen?
Also ich glaube, es wurde dann auch schnell getestet bei ihnen, war aber auch akut, so wie sich das herausgehört
hat. Ja, weil er auch noch so klein war wahrscheinlich, ne?
Also ne, gut, der war jetzt schon, glaube ich, 11. Also die sind jetzt gleich alt.
Ah, okay.
11, 12, sowas.
Mhm.
Ja, genau. Also es ist immer, bei manchen geht es schneller, bei manchen dauert es länger. Es kommt halt wirklich, wie gesagt, immer auf die Symptome drauf an.
Okay. Und wurdet ihr eigentlich in der Familie dann alle getestet?
Also wir haben uns danach alle testen lassen. Es wird auch immer empfohlen, weil Zöliakie ja vererbbar ist, um sicher zu gehen. Bei uns ist es so, wir wurden tatsächlich damals dann getestet und waren alle, also die Aussage war, zu dem Zeitpunkt haben wir alle keine Zöliakie. Wie es jetzt ist, ob es bei mir vielleicht ausgebrochen ist, ob ich das Zöliakie-Gen in mir trage, das weiß ich nicht. Man fängt natürlich dann immer an, bei jedem Symptom zu überlegen, was ist das jetzt? Habe ich vielleicht Zöliakie oder nicht? Ja, aber also wir wurden alle getestet.
Okay, das heißt, theoretisch kann man das Gen in sich tragen und es bricht vielleicht ein Leben lang gar nicht aus oder vielleicht dann auch später.
Genau, also es heißt tatsächlich, man kann das Gen haben und es bricht nie aus. Bei manchen fängt es dann in der Zeit von 40 bis 50 an. Das ist wohl nochmal so eine Phase, vielleicht so begegnet mit den Wechseljahren, dass da etwas kommt.
Genau, das Thema. Deswegen haben wir das Thema ja auch bei Faltenalarm aufgegriffen, ne?
Genau, also es gibt da die verschiedensten Abschnitte, wo es dann nochmal so auftreten kann. Aber natürlich kann es immer ausbrechen. Die Frage ist, kriegt man das damit? Deutet man das Symptom richtig?
Ja, klar, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Wenn die so unspezifisch sind, ist es wahrscheinlich nicht einfach festzustellen. Aber als ihr dann so diese endgültige Diagnose Zöliakie bekommen habt, was war dein erster Gedanke dazu? War es eher Erleichterung, weil ihr dann wusstet, was es ist? Oder war es eher so ein Schock, weil ihr jetzt das ganze Leben umstellen musstet, oder?
Also zu Beginn war es erstmal eine Erleichterung. Ich habe gedacht, ach, ist ja nur Zöliakie, hätte uns ja schlimmer treffen können, weil man sich natürlich auch schon so Gedanken macht, ist es vielleicht irgendwas mit den Wachstumshormonen, muss ich mich entscheiden, ob ich meinem Kind Wachstumshormone spritze oder nicht. Und wir wurden auch bei dem Arzt dann quasi ja entlassen, auch mit einem, mit der Idee in der Praxis eine Ernährungsberatung zu machen und mit dem, wenn ihr Kind oder wenn sie sich glutenfrei ernähren, wenn ihr Kind sich glutenfrei ernährt, dann hat man ja keine Folgen mehr. Also man ernährt sich sein Leben lang glutenfrei und ist dann in Anführungszeichen gesund. Zu Beginn habe ich gedacht, na ja, das kann so schlimm nicht sein, wenn man sich dann reinliest und guckt, auf was man alles achten muss, dann ist das erst einmal eine sehr große Herausforderung und man steht da und ja, jeder Kindergeburtstag, auf den das Kind eingeladen wird oder jedes Familienfest, jede Hochzeit ist dann erstmal so dieser Punkt, wo die Mama kurz vorm Nervenzusammenbruch steht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann eine super große Hürde für jeden, ne?
Genau.
Tatsächlich habe ich mich letzte Woche mit einer Arbeitskollegin unterhalten und die hatte das gleiche Problem, weil sie nämlich, also ihr Sohn hatte Geburtstag und wollte gerne, die haben irgendwie was, weiß ich nicht, ich glaube, die waren in so einem Spielpark oder sowas und wollten danach noch gerne zu McDonald's. Ne? Mhm. Und da war ein Junge dabei, wo sie auch weiß, dass er halt auch die Zöliakie hat. Und dann hat sie sich nämlich auch schon Gedanken gemacht, was sie jetzt, was sie, ob sie da jetzt überhaupt hingehen können, was er dann essen kann und alles, weil sie sagt, ich will ja auch nichts falsch machen. Ne? Das war für sie als Mama dann, also die ihn als Gast hatte, glaube ich, ganz, ganz schwer. Ja, wie machst du es dann richtig? Ne? Also sie hat richtig Bedenken gehabt. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch für andere, ne, dann auch gar nicht so einfach, oder?
Ja, das ist generell, wenn es um das Thema Unverträglichkeit und so geht, ist das, glaube ich, immer, egal ob es jetzt eine Zöliakie ist oder wir einmal einen Kindergeburtstag hatten, wo es darum ging, dass es sowohl glutenfrei als auch laktosefrei als auch vegetarisch und dazu noch erdnussfrei sein musste, weil ein Kind eine Erdnussallergie hatte.
Oh, dann wird es echt schwierig.
Ja, aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, was wir alles zu essen hatten. Aber sowas hatten wir auch schon. Mhm. Und ich glaube, da ist es halt wirklich immer wichtig, mit den Eltern oder mit den Betroffenen selber Rücksprache zu halten. Was kannst du essen? Was isst du gerne? Und wie kann ich dich da unterstützen?
Mhm. Ja. Aber sag mal, wenn du jetzt erklären müsstest, was so im Körper bei Zöliakie wirklich passiert, könntest du das, also kannst du uns da mal so einen groben Abriss geben und warum ist es nicht einfach nur eine Allergie wie ein Heuschnupfen, wo es zum Beispiel Medikamente gibt? Weil das ist ja schon schwerwiegend.
Genau, also es ist ja, wie ich das schon erwähnt hatte zu Eingang, es ist halt eine Autoimmunkrankheit. Das heißt, man isst das Gluten und das Gluten greift wirklich den Darm an und macht den Darm kaputt. Mhm. Bei meinem Sohn war das ja quasi dann so weit, dass durch das Gluten, was er gegessen hat, die Darmzotten so kaputt waren, dass sie keine Nährstoffe mehr aufnehmen konnten. Also der Körper hat keine Nährstoffe mehr aufgenommen, wodurch er dann nicht wachsen konnte.
Mhm.
Und das heißt quasi, der Darm geht kaputt, wenn man Gluten isst.
Okay.
Und es ist ja bei einer Allergie, hat man ja ganz oft so diese Reaktion, also bei dem Heuschnupfen, dann fliegen vielleicht gerade die Pollen und ich habe in dem Moment den Heuschnupfen.
Mhm.
Aber wenn es dann nicht mehr, also ich kann auch vielleicht ein Medikament nehmen, was das lindert in dem Moment, was die Symptome lindert. Und wenn es dann nicht mehr fliegt, dann geht es mir wieder gut.
Und so ist es ja da genau nicht, ne? Weil viele denken ja wirklich, wenn man dann das Gluten weglässt, dann ist sofort alles wieder Taco und man kann wieder leben wie bisher. Aber ja, eine Zöliakie kann halt Folgeschäden haben.
Genau. Also oder es kann schlimme Folgeschäden, also wenn es nicht erkannt wird und man sich nicht dran hält. Natürlich ist, wenn der Darm entzündet ist, eine Entzündung im Körper ist immer nicht gut.
Mhm.
Und so das Allerschlimmste, so der Worst Case, ist dann natürlich auch irgendwann Darmkrebs, Darmdurchbruch. Das kann alles, wenn man sich nicht dran hält oder wenn es halt auch vielleicht gar nicht erkannt wird, weil man es nicht weiß. Also viele Menschen wissen ja auch einfach gar nicht, dass sie es haben. Also können sie ja sich auch nicht gesund ernähren für sich. Das kann halt alles passieren.
Das heißt, man sollte wirklich diese Symptome, wenn man denn welche hat, auf gar keinen Fall ignorieren und dem Ganzen dann auch nachgehen.
Genau, und da vielleicht dann den Arzt drauf ansprechen, vielleicht auch ein bisschen dahinter bleiben.
Und was hast du so über Nährstoffmangel, Müdigkeit oder so andere Langzeitfolgen in den letzten Jahren gelernt?
Also wenn man Zöliakie hat und sich gesund ernährt, dann hat man ja eigentlich den Nährstoffmangel und das alles nicht, weil wenn man sich gesund ernährt und da gehört ja nicht nur dazu, dass ich das Gluten weglasse, sondern dass ich auch eine ausgewogene Ernährung trotzdem versuche hinzukriegen, dann geht das. Aber natürlich, Nährstoffmangel ist auch immer so ein Thema. Es wird halt auch immer geguckt, wie ist denn der Eisenwert etc. Und da muss man natürlich auch schon dahinter bleiben und gucken, dass man vielleicht, wenn man auch viele Sachen nicht essen kann, dass man dann guckt, dass man auch die Sachen isst, die dem Körper halt auch gut tun. Also ist ja letztendlich trotzdem eine gesunde Ernährung ist ja das A und O.
Ja, ich meine, man sollte sich ja sowieso immer gesund ernähren, aber klar, das ist dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ne? Aber sag mal, was waren denn für euch so die größten Überraschungen, wo das Gluten am Ende überall versteckt war?
Also das direkte Gluten, das habe ich gelernt, dass es gefühlt nichts gibt, wo es nicht drin sein kann. Okay. Also zum Beispiel in den Pommes, die Weizenstärke.
Mhm.
Was mich einmal richtig zu Beginn geschockt hat, war Essig.
Essig? Da ist Gluten drin?
Ja.
Was? Wieso das?
Es war eine Form vom Gluten. Ich weiß nicht, war es Gerstenmalzextrakt? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war es Weizenstärke. Also auf jeden Fall war in dem Essig, es gab einen namhaften Hersteller, da war im Essig Gluten drin. Und was hatten wir denn noch?
Aber das ist jetzt nicht in jedem Essig so.
In jedem. Also es ist tatsächlich so.
Je nach Hersteller.
Genau. Also viele fragen mich ja auch, was kann er denn essen? Und dann sage ich auch immer, ich muss jedes Mal die Zutatenliste lesen. Mhm. Aber was mir noch eingefallen ist, was war es denn? Es war der Essig. Ach so, wir hatten schon Saft.
In einem Saft?
Wir hatten Saft mit Haferfasern.
Okay.
Und Hafer in dem Getränk drin.
Mhm.
Das waren so die offensichtlichen. Was mir überhaupt nicht bewusst war, ist, dass man ja auch auf Kontamination achten muss. Zum Beispiel Erdnussflips. Die aus Maisgrieß sind, wo man sich denkt, okay, aber Mais hat ja gar kein Gluten.
Genau.
Aber wenn es verarbeitetes Getreide ist, muss man achten. Und wenn dieses verarbeitete Getreide der Hauptbestandteil des Nahrungsmittels ist, muss man darauf achten, dass es als glutenfrei gekennzeichnet ist, weil natürlich in diesen da, wo Grieß hergestellt wird, also wo der Maisgrieß hergestellt wird, wird auch anderes Getreide gemahlen. Mhm. Und dadurch ist die Kontamination bei diesen Lebensmitteln so hoch, dass man sie auch nicht essen sollte, wenn man Zöliakie hat.
Deswegen steht ja wahrscheinlich dann bei den Lebensmitteln auch immer Kannspuren von enthalten, oder?
Jein, also das mit diesem Kannspuren von, das hatten wir eben schon in dem anderen Podcast.
Das wollen wir auch gar nicht so vertiefen, da können die Hörer ja dann nochmal da reinschalten.
Aber der ist halt nicht so relevant für Patienten mit, oder generell dieser.
Man kann sich nicht drauf verlassen.
Genau, also ja, weil er nicht gesetzlich geregelt ist.
Okay, gut, und wenn du jetzt so überlegst, ich meine, dein Sohn war ja noch relativ klein, als es diagnostiziert wurde, aber wenn du jetzt sagen müsstest, was vermisst er wahrscheinlich am meisten?
Ich glaube, am meisten vermisst er das unbeschwerte Essen.
Okay.
Also es ist jetzt nicht
dieses, dass er nicht einfach drauf losfuttern kann, wie vielleicht andere Kinder.
Ja, das ist, wenn er auf einem Geburtstag ist, wenn wir auf einer Feier sind, wenn wir irgendwo hinfahren. Heute hatten sie einen Wandertag mit der Schule.
Mhm.
Ich bin gespannt, was er da erzählt. Aber wenn andere Kinder dann zum Beispiel dort über den Weihnachtsmarkt gehen und sich etwas zu essen kaufen und kaufen sich zum Beispiel einen Crepe oder eine Bratwurst im Brötchen, dann sind das alles die Sachen, wo er dann da steht mit seinem eigenen Essen und das isst, was ich ihm mitgegeben habe.
Ja.
Und das ist natürlich, oder sei es allein schon in der Schule am Kiosk, wo andere Kinder sich ständig etwas zu essen holen.
Mhm.
Und er dann vielleicht sagt, Mama, ich habe mir heute eine Packung Toffifee gekauft, weil was anderes ging da nicht. Und das ist dann schon traurig.
Ja, ich glaube, als Mama ist das dann auch gar nicht so schön, ne? Wenn man dann daneben steht und denkt sich so, eigentlich will er ja nur dazugehören irgendwie. Und dann nicht, dass das Gefühl irgendwie dann auch da ist, man wäre anders, weil das ist er ja nicht. Ne?
Genau.
Es ist ja einfach nur, dass er die ein, zwei Sachen nicht essen kann, aber er fühlt sich wahrscheinlich dann manchmal vielleicht nicht so.
Ja, wenn die anderen sich dann, oder das mag jetzt noch gehen, aber wenn er dann mal ganz viel älter ist ja. und die Kinder anfangen und sagen, so, wir gehen jetzt zur Dönerbude und holen uns einen Döner. Ja. Oder wenn man noch mal sehr, sehr viel weiter denkt und sie gehen auf Kirmes und wollen ein Bier trinken.
Ja, bei Bier ist
Bier
auch schon.
Bier geht nur in glutenfrei und das habe ich. Also es
gibt es das überhaupt?
Ja, es gibt es.
Ah, okay.
Also es gibt glutenfreies Bier, aber ich bezweifle, dass es das auf der Kirmes geben wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, das wird auch, schmeckt wahrscheinlich auch nicht so gut wie Bier, oder? Also wie normales Bier.
Ich weiß nicht, trinkst du Bier?
Ja.
Dann kauf dir doch mal eine Flasche.
Dann teste ich das mal.
Genau, dann machst du ein, ich trinke leider kein Bier.
Ach so.
Aber vielleicht könnte man dann so ein Tasting machen.
Ein Tasting, das muss ich mal mit Sarah besprechen, ob wir dann mal ein Tasting, Bier-Tasting machen.
Ja, man könnte ja auch mal glutenhaltig gegenüber glutenfrei, gibt es ja verschiedenste Produkte.
Das stimmt, dass man einfach mal den Geschmackstest macht.
Ja, vielleicht mit verbundenen Augen.
Ja. Da ist die Sarah schon Expertin drin. Das haben wir nämlich jetzt letztens schon mal gemacht. Die musste schon Eier probieren.
Eier.
Aber das ist ein anderes Thema okay. gewesen.
Dann musst du mir jetzt sagen, was ich mir anhören muss und dann höre ich mir das an.
Ja, die Foodtrends.
Okay.
Wir haben jetzt letztens über neue Foodtrends geredet und da war dann auch ein Foodtrend, Six Ways to Eat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nein.
Nee. Da muss man auf 6 verschiedene Arten eine Sache essen. Und bei ihr waren es die Eier. Es war sehr lustig, also... Hör doch einfach mal rein.
Das werde ich machen.
Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal zu deinem Thema zurück. Wie ist denn so die Hygiene in eurem Haushalt? Weil das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Gibt es da irgendwelche heiligen Küchentools, die du hast, die wirklich nur für deinen Sohn reserviert sind?
Also mein Sohn hatte mit 5 Jahren dann seinen eigenen Toaster und seinen eigenen kleinen Ofen.
Okay.
Wir haben unser glutenfreies Waffeleisen, was ich auch immer ganz gut verteidige, wenn wir irgendwo sind auf einer Feier und es werden Waffeln gebacken und ich stehe dann da und backe die glutenfreien Waffeln, dann
verteidige ich
dieses Waffeleisen mit meinem Leben. ja, sowas sind tatsächlich so Sachen, die er hat nur für sich und ansonsten hat er auch seine eigene Butter, die verteidige ich auch. Also das ist tatsächlich so, dass ich dann die Packung immer mit Edding kennzeichne. Welches Kind hat schon seine eigene Butter im Kühlschrank stehen?
Da hast du ja auch eben im anderen Podcast schon von geredet. Und
genau.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind auch Dinge, da habe ich zum Beispiel vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man ja wirklich, wenn man in die Butter geht, mit dem Messer ja Krümel vom Brötchen dran hat und das natürlich dann alles kontaminiert wäre, ne?
Ja.
Also ein Otto-Normalverbraucher macht sich da wirklich keine Gedanken drüber.
Nein, vor allen Dingen, man denkt sich ja auch, oder so habe ich am Anfang auch gedacht, so, ach, das ist ja nur ein Krümelchen.
Ja,
aber dieses eine Krümelchen kann so viel auslösen. Und wenn dann zu dem Krümelchen dann vielleicht noch ein Krümelchen dazu kommt und noch eins, dann hat man irgendwann den Punkt erreicht, wo es definitiv zu viel ist.
Ja, klar. Und ich sag mal so, die Zöliakie, die hat ja wirklich dann eure ganze Familie betroffen. Aber wie hat denn eigentlich euer Umfeld so reagiert? Gab es da sofortige Unterstützung oder musstet ihr viel erklären, gerade was so Freunde und Familie angeht?
Also ich hatte eine ganz liebe Freundin, also eine Mama von einem Freund von meinem Sohn, die dann angefangen hat und ist wirklich einkaufen gegangen für ihn. Und die hatten dann ein extra Körbchen zu Hause stehen mit glutenfreien Lebensmitteln.
Mhm.
Und die hat da auch sehr drauf geachtet und da hatte ich auch immer das Gefühl, da kann ich mein Kind hingeben.
Da musst du dir keine Sorgen machen. Das
genau,
klappt.
Also ich war dann auch zumindest immer erreichbar oder habe dann per WhatsApp Nachrichten gekriegt von der Zutatenliste, darf er das essen?
Mhm.
Dann habe ich eine andere ganz liebe Freundin, die sich auch mit Backen auseinandersetzt, die sich selber auch wegen Unverträglichkeiten auch in sowas reinliest.
Mhm.
Die hat mich auch sehr unterstützt. Bei der Familie muss man ja natürlich sagen, dass es schwierig ist, gerade auch in den älteren Generationen, das alles so zu erklären und auch zu erklären, dass es keine Modekrankheit ist, dass es eine Autoimmunkrankheit ist, quasi eine Behinderung und dass es sich nicht verwächst.
Ich kann mir vorstellen, dass es gerade die ältere Generation nicht so einfach verstehen möchte manchmal,
ja.
oder?
Klar, weil früher gab es ja solche Krankheiten auch alle nicht.
Ja, genau. Sagen wir es mal so, die gab es schon.
Genau.
Aber sie hat, also keiner hat sie gesehen.
Ja,
ne?
Weil es früher nicht diagnostiziert war, weil es nicht Mode war.
Genau.
Aber dann heißt es ganz oft, die gab es nicht. Und will man ihnen das ja übel nehmen? Es ist halt schwierig.
Sie sind so groß geworden. Ne? Ich glaube, sie können selber wahrscheinlich gar nichts dafür, dass sie dann so eine Denkweise haben und immer vermuten, das wäre dann halt so eine Modeerscheinung. Genau. Man soll sich nicht so anstellen.
Wobei,
ne?
Mittlerweile klappt das echt gut. Also es ist halt auch so, dass viele von unserer Familie auch dann mal glutenfreie Kekse zu Hause haben oder in der Tiefkühltruhe was, wenn das Kind kommt, dass es halt auch was essen kann. Also es ist schon, vielleicht war es auch am Anfang so ein bisschen die Überforderung, bis man sich so an alles gewöhnt hat.
Ja, also genau, ich glaube, das ist natürlich auch so ein Punkt, weil wenn man, also gerade jetzt, was eure Familie angeht, denke ich mir mal, ne, wenn man da plötzlich steht und sagt, ja, es ist jetzt ein Thema, ich muss mich da irgendwie mit befassen, weil ein Familienmitglied halt jetzt sowas hat, dann muss man sich komplett umstellen.
Ja, es ist halt wirklich dann eine komplette Umstellung und wenn man sich nicht da komplett reinliest, dann ist es ja auch schwierig zu verstehen und mit allen Ausnahmen und worauf muss ich achten, wie erkenne ich das und was darf ich jetzt nun dem Kind geben und was nicht. Gerade muss man halt auch sagen, jetzt ist er in dem Alter, er weiß es selber, er kann selber die Zutatenlisten lesen und für sich entscheiden, ob er es essen darf oder nicht.
Aber das war ja vor 7 Jahren noch nicht der Fall.
Nein, da konnte er noch nicht mal lesen und wir mussten das alles selber organisieren.
Ja. Und darauf hoffen, dass alle irgendwie mitgemacht haben.
Ja.
Ja, ja, viele sehen Zöliakie dadurch wahrscheinlich auch sehr als Einschränkung, könnte ich mir vorstellen. Aber gibt es denn auch etwas, was du heute als Vorteil siehst? Wie zum Beispiel, dass du dich intensiver mit Ernährung auseinandergesetzt hast oder bewusster kochst, gesünder isst?
Ja, das schon. Also tatsächlich ist es so, dass man anfängt, die ganzen Zutatenlisten zu lesen und sich dann auch fragt, warum habe ich das bisher gegessen, wenn ich diese ganzen Zutatenlisten lese und feststelle, was da so alles drin ist.
Man erschreckt sich manchmal.
Ja, ja, dann fragt man sich, warum ist das da drin? Und es geht ja nicht nur um dann das Gluten, sondern auch einfach um die anderen Sachen, die da plötzlich drin sind.
Das ist natürlich auch ein Thema für, wäre ein Thema für einen anderen Podcast wahrscheinlich, weil da sind wir beim Thema Lebensmittelindustrie und wie man natürlich günstig produzieren kann, könnte
genau.
ich mir vorstellen. Ja.
Und von daher fängt man automatisch an, sich gesünder zu ernähren, allein schon, weil man vieles selber herstellen muss, weil es nicht so geht. Also, dass man dann auch den Pizzateig selber macht oder wenn man eine Art Döner essen will, dass man guckt, wie man sich das Fladenbrot selber backt und da fällt, also man geht dann halt weniger ja auch essen, sondern versucht alles zu Hause zu machen und sich dann einfach gesünder zu ernähren.
Aber ist denn eigentlich glutenfreie Ernährung sehr viel teurer als normale?
Wie viel zahlst du für einen Kilo Mehl?
Ich weiß gar nicht, was es im Moment kostet. Kann ich dir gar nicht sagen. So etwa 1 Euro vielleicht?
Also wenn ich eine fertige Mehlmischung kaufe, bei der die Chancen sehr gut stehen, dass das Rezept, was ich koche, auch wirklich oder was ich backe, wirklich funktioniert, zahlen wir für das Kilo 4 Euro.
Wow, das ist natürlich heftig.
Ja.
Das sind ja natürlich sehr hohe finanzielle Mehrkosten, die man dann hat. Und wie managt ihr das dann so? Gibt es da irgendwelche Geheimtipps, dass es dann trotzdem erschwinglich und lecker ist?
Also tatsächlich weiß man irgendwann, welche glutenfreien Produkte gut schmecken. Und für die ist man dann auch gewillt, mehr Geld auszugeben, einfach damit man das isst. Bei uns ist es so, dass zum Beispiel unsere Tochter kein Fleisch isst, deshalb kochen wir vegetarisch, wodurch das ja schon wieder, weiß ich nicht, wahrscheinlich viele Leute, die Fleisch essen, haben wahrscheinlich die gleichen Lebenshaltungskosten an Lebensmitteln wie wir, einfach weil wir das Fleisch weglassen. Aber wir gucken natürlich, dass wir Sachen kaufen, die von Natur aus glutenfrei sind.
Also wie jetzt, wo man gar nicht irgendwas Spezielles kaufen
genau,
muss.
Genau, wie jetzt zum Beispiel Kartoffeln, die halt einfach günstiger sind, als wenn wir jeden Tag für uns alle glutenfreie Nudeln kochen würden. Dann gibt es halt mal lieber Kartoffeln, lieber Reis und Hülsenfrüchte.
Okay, also wenn man einfach ein bisschen besser plant und organisiert, kann man da schon auch finanziell sparen. Und sich trotzdem ausgewogen ernähren und sodass dein Sohn auch wirklich da das beste Essen bekommt für ihn.
Ja, also natürlich hat man auch, also ja, ich will es nicht unter den Tisch kehren, das ist halt einfach im Großen und Ganzen teurer. Und wir haben ja den Luxus, dass wir es uns leisten können. Ich weiß jetzt nicht, wenn man woanders nachfragt. In anderen Ländern ist es zum Beispiel so, dass man bei Zöliakie dann auch einen Zuschuss kriegt.
Ah, okay. Aber das gibt es hier in Deutschland nicht, oder?
Nee, hier in Deutschland kann man sich einen Grad der Behinderung ausstellen lassen. Und ich weiß nicht, seit 2 Jahren oder so. Also man kriegt tatsächlich einen Grad der Behinderung von 20 und den kann man wiederum jetzt auch bei der Steuererklärung angeben und kriegt dann so ein bisschen Ersparnis.
Okay, aber das ist natürlich wirklich minimal im Gegensatz zu dem, was man eigentlich dann für Mehrkosten hat.
Ja.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Das wird es jetzt nicht unbedingt ausgleichen. Und in welchen Ländern ist das so, dass man da Zuschüsse bekommt? Weißt du das?
Ich weiß gar nicht, ob das auch Italien war.
Ah, okay.
Also es gibt viele Länder, aber zum Beispiel in Italien ist es so, auch das ist so eine Art, ich glaube beim Neugeborenen-Screening oder so, dass die da tatsächlich auch schon auf Zöliakie testen. Und Italien ist so ein Land, wo viele Menschen mit Zöliakie gerne Urlaub machen, weil die sich da sehr gut auszukennen scheinen.
Also, die beschäftigen sich einfach mehr mit dem Thema.
Genau. Und vielleicht reisen wir da auch mal hin.
Ja, hört sich doch dann auch als entspannender Urlaub wahrscheinlich dann an, ne?
Also, ja, entspannender als vielleicht in so manch anderen Ländern.
Das kann ich mir vorstellen. Wie in Amerika zum Beispiel. Da kann ich mir vorstellen, das ist sehr schwierig.
Ich weiß
es gar nicht. Wo alles Fastfood-mäßig unterwegs ist. Oder? Also ich weiß nicht, da ist ja Fastfood an der Tagesordnung. Das gibt es ja an jeder Ecke. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da nicht ganz so einfach ist.
Also ich glaube, in den großen Städten, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da halt auch so Trendrestaurants gibt, wo man sagt, da gibt es nur glutenfrei.
Auf jeden Fall, aber da sind wir wieder beim Preis.
Ja.
Ja. Da muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ja, schön. Aber es war auf jeden Fall total interessant, was du uns da heute alles so erzählt hast. Und ich freue mich auch echt sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und warst dabei. Hast dich mal mit uns beschäftigt.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, schön. Und vielleicht noch eine letzte Sache. Wenn du jetzt einem Hörer, der gerade die Diagnose erhalten hat oder vielleicht einer aus der Familie die Diagnose erhalten hat, einen guten Rat mitgeben müsstest oder einen wichtigen Tipp für den Start, was wäre das für einer?
Bilde dich selber zum Experten. Also ja, bilde dich selber weiter, habe selber Ahnung davon.
Mhm.
Weil letztendlich kann man sich nur auf sich selbst verlassen und nicht auf andere Menschen und hab immer einen Löffel dabei.
Ein Löffel?
Ein Löffel. Das habe ich tatsächlich ziemlich am Anfang mal gelesen bei, ja auch auf Instagram. Da gibt es auch viele, viele Menschen mit Zöliakie, die da auch sich drauf spezialisieren. Und eine Mutter schrieb, sie hat immer einen Löffel dabei.
Und wieso?
Weil es gibt, also wir haben das tatsächlich so ausgeweitet, wir haben so ein Essenstool-Ding mit Gabelmesser und Löffel.
Ah, okay, einen ganzen Steckkasten.
Ja, das kann man so zusammenklappen, so Campinggeschirrmäßig.
Cool.
Weil man doch oft, wenn man vielleicht nichts zu essen findet, zumindest im Kühlregal ganz oft, ja, fündig wird, dass man dann zumindest vielleicht irgendwie einen Quark essen kann, einen Joghurt essen kann,
dass
vielleicht
man einfach flexibel
ist. Milchreis essen kann, damit man halt was hat, was man dann doch schnell
zu sich nehmen kann.
Genau, und bei uns, dadurch, dass unser Sohn ja betroffen ist und Kinder ja auch gerne Süßes essen, ist das natürlich schon immer mal ganz nett.
Hm.
Genau, und deswegen, wenn man einen Löffel dabei hat, kann man schon ein bisschen mehr finden.
Okay, also immer einen Löffel in die Tasche stecken.
Genau, und vielleicht auch noch ein Müsli-Riegel oder was man gerne isst, dass man zur Not vielleicht mal Nüsse, einen glutenfreien Riegel dabei hat.
Wenn man dann wirklich nichts anderes findet.
Ja.
Ja. Okay, ja super. Ja, dann vielen, vielen Dank nochmal und ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder, Johanna, und vielleicht kommst du ja mal wieder und berichtest uns nochmal intensiver über das Thema oder vielleicht zu einem anderen Thema, wer weiß.
Sehr gerne, also es hat Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte und ich komme auch gerne wieder.
Sehr schön. Und für alle, die es noch nicht getan haben, abonniert unseren Podcast, liked uns, schreibt uns E-Mails. Wir freuen uns über jedes Feedback. Alles klar, dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.